SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 4. Dezember um genau 20 Uhr und 2 Minuten. Wie jeden ersten Mittwoch seid ihr wieder bei der Sendung, die schon seit 19 Jahren dem Waldhof-Wahnsinn verfallen ist, Doppelpass on Air hier beim Bermuda-Funk. Und wir haben eine ganz besondere Sendung heute, und zwar ist es das erste Mal, dass die Sendung aufgezeichnet wurde, nicht live ist sozusagen. Und zwar, das liegt daran, dass der Regisseur Florian Erker, der heute Mittag da war, jetzt natürlich bei der Waldhof-Premiere ist. Dann möchte ich, bevor wir die Sendung abspielen, möchte ich noch sagen, dass die Sendung im Januar entfällt. Das ist der 1.1., der Mittwoch, und da sind wir alle noch nicht radiotauglich. Dann möchte ich mich einfach mal bei euch allen bedanken, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bei den Spielern und die Personen, die immer zu uns kommen und diese Radiosendung möglich machen. Dann möchte ich noch viele Grüße richten an natürlich die Ultras Mannheim. Vielen Dank für die tolle Stimmung. Vielen Dank auch an Mannheim vorne, an die Krauts, an Kollektivo, die Chaoten, die Kroaten und PW und so weiter und so fort. Die ganze Waldhof-Familie eben und jeden 12. Mannheimer natürlich auch. Schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch im neuen Jahr. So, dann wünsche ich euch alles Gute und jetzt beginnt die Sendung. Ich freue mich ganz besonders, unseren Studiogast vorstellen zu dürfen, den Filmregisseur Florian Erker. Hallo Florian.
Hallo.
Und vielleicht nochmal für alle, die es nicht wissen, er ist wirklich heute extra für die Filmpremiere und natürlich dieses Radiointerview eingeflogen aus Schleswig-Holstein, genau, um hier mit uns zusammen diesen Film anschauen zu dürfen und in Mannheim zu sein. So, nach meiner kurzen Vorrede und Einführung hat sich bestimmt der Dash eine erste Frage ausgedacht.
Ja, hallo Florian, schön, dass wir uns wieder sehen. Wir haben uns vor ein paar Jahren schon mal kurz gesehen. Du hast ja gerade erzählt, dass du so eine kleine Promotour machst vor der Premiere heute Abend. Das heißt, du warst bei Radio Regenbogen und gehst noch zum SWR oder warst du beim SWR und so weiter?
Es waren eigentlich fast alles jetzt heute, es waren heute nur Telefoninterviews. Mhm. Zwar jetzt auch länger, aber ich war nicht im Studio heute.
Das heißt, wir haben dich zum ersten Mal eine Stunde für uns ganz allein, Doppelpass exklusiv, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß von dir eigentlich gar nicht viel, außer dass du den Film gemacht hast. Ich würde einfach mal dich bitten, kurz mit deiner Person zu starten. Das heißt, erzähl uns ganz kurz, wer bist du und was machst du eigentlich?
Wow, ja, immer die besten Fragen. Ja, ich bin Florian, Ich bin 34 Jahre alt, habe 3 Kinder, bin verheiratet, einen Hund, eine Katze, wohne in Schleswig-Holstein. Meine Lieblingsfarbe ist grün.
Nicht blau?
Oh, ich habe zumindest nicht rot gesagt. Das ist doch,
glaube ich, ganz gut. Das ist schon mal ein Anfang, ja.
Nein, also genau, ich bin Filmemacher. Ich mag den Begriff ganz gerne, Filmemacher, weil das umfasst einfach einige Departments. In dem Filmprojekt hier zum Beispiel habe ich ja vor allem auch die Kamera gemacht, weil ich ja so Sönke Wortmann-mäßig ja auch mit der Cam einfach so nah wie möglich dran sein wollt. Die Regie, das Ganze einfach konzeptionell.
Und war das ein Ein-Mann-Projekt sozusagen dann?
Nee, wir haben schon auch noch 3 weitere Kameramänner dann gehabt, die immer wieder dann einzeln dazukamen, wenn es Unterstützung brauchte bei den Spielen zum Beispiel. Genau, aber eben um deine Frage da korrekt zu beantworten, ich bin in erster Linie Regisseur, Drehbuchautor und teilweise auch Produzent. Das ist so meine Aufgabe. Und
okay, da stellt sich natürlich für uns die Frage, du hast ja vor 3 Jahren oder so, 4 Jahren angefangen mit dem Projekt, ist das richtig?
Genauso korrekt sind es 3 Saisons eigentlich. Mhm. Ja. Genau.
Das heißt, da waren wir gerade mit Kenan Kocak zum ersten Mal in der Relegation, ist das richtig?
Nee, also es wurde oft geschrieben, dass ich seit 4 Jahren den Verein begleite, das stimmt nicht ganz. Ich habe den Kenan gar nicht mitbekommen, sondern Ich greife zwar in der Doku auf die Zeit zurück, also es gibt ein kurzes Intro ganz am Anfang, wo eben das Aufstiegsspiel, Rückspiel gegen Lotte eben kurz gezeigt wird, aber mehr wie so ein Intro. Und ich habe Kenan nicht kennengelernt, sondern bin ab Gerd Deiss dann dazu gekommen. Und das waren die Aufstiegsspiele Meppen.
Okay, trotzdem ist es ja so, wir sind da in Regionalligist, Viertligist, eigentlich eher so als die Erfolglosen verschrien, so hast du uns ja auch kennengelernt. Was hat denn dich dazu bewogen oder wie kam es denn überhaupt dazu, dass du auf die Idee kamst, mit dem Waldhof einen Film über Fußball zu machen? Und wieso überhaupt einen Film über Fußball?
Ja, also da würde ich schon sagen, auch wenn jetzt hier keine Phrasendose ist, aber da kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind tatsächlich dazu. Also eigentlich habe ich den FSV Frankfurt dokumentiert, gegen den Abstieg noch in der 3. Liga.
Kurze Zwischenfrage, FSV Frankfurt ist ja fast wie VfR Mannheim.
Richtig. Wie bin ich denn dazu gekommen? Gute Frage. Ich glaube, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Also würde es auch, glaube ich, heute nicht mehr machen. Nein, also ich habe da tatsächlich einige Spiele dokumentiert, fand das auch alles ziemlich spannend und dann sind die insolvent gegangen und der Insolvenzverwalter hat dann gesagt, alles mit Medien und so raus. Und dann war ich im letzten Gespräch mit Roland Behnhacker, heißt er, glaube ich, den damaligen Sportdirektor, ehemaliger Profi, ja auch in seinem Büro und hat gemeint, hey, geh doch zum Waldhof, die spielen um den Aufstieg, das ist ein geiler Verein und probier doch mal. Und dann bin ich mit meinen Kindern und meiner Frau in Frankfurt im Dinosauriermuseum gewesen und hatte da die Idee, ich rufe einfach mal an. Und da hatte ich einen Domenico an der Strippe, den Pressesprecher, und erstmal gab es halt total Widerstand, eigentlich war gar kein Interesse da. Und das
von Vereinsseite?
Ja, also okay. Es war, ich hatte eher so das Gefühl, dass nicht wirklich dran geglaubt wurde, dass das irgendwie nachher toll werden könnte. Mhm. Ich glaube jetzt nicht wegen mir, weil die kannten mich ja auch nicht. Und dann habe ich halt nicht locker gelassen, habe gesagt, komm, lass mal probieren. Habe dann den Markus getroffen, den Trainer. Das war dann so der wichtigste Punkt, weil es hieß, wenn der Trainer Nein sagt, dann wird es nicht passieren.
Er hat eigentlich Gerd Deiss dann.
Damals Gerd Deiss, genau. Und er hat auch erstmal gesagt, er hat mir eigentlich mit jeder Faser seines Körpers gezeigt, dass er keinen Bock hat, dass ich da auch auf keinen Fall zu nah an die Spieler ran darf. Aber er kann mich ja nicht hindern, irgendwie mit einem gewissen Abstand zu filmen und trotzdem eine Doku drüber zu machen. Okay. Und ich habe gesagt, okay, dann fange ich eben so an und arbeite mich sukzessiv ran. Und da hatte ich einen wirklich richtig, richtig tollen Door-Opener, das war der Walde Kies, der jetzt offiziell auch als Projektberater in dem Film mit drin steht. Ich finde, er hat eigentlich mehr verdient, weil er hat wirklich alle Türen geöffnet zu den Fanclubs, zu den Interviewpartnern. Das war ganz, ganz wesentlich und durch Walde ist dann auch tatsächlich wirklich der Kontakt eigentlich so entstanden, dass ich immer näher ran konnte.
Okay. Also letztendlich ist es mehr oder weniger reiner Zufall, dass du da beim Waldhof gelandet bist, oder?
Genau, es war nicht so, dass ich vorher schon Waldhof-Fan war, sondern ich liebe immer einfach Stories, ich bin interessiert an coolen Geschichten. Was mich natürlich immer extrem fasziniert hat, war so Arbeitermentalität, so Vereine also Traditionsvereine. Es gibt einen tollen Film, der heißt Unbesiegbar. Da geht's, das hatte ich damals, vielleicht erinnerst du dich, als wir im Auto unterwegs waren und diese ganzen Kästen, diese Graffitis gefilmt haben, hatte ich dir davon erzählt. Da geht's um die Philadelphia Eagles. Und kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, weil mich erinnert der Waldhof total an diesen Arbeiterverein aus der damaligen Zeit, 70er, 80er, ja. Einfach ein bisschen kantiger, rau, ne, robust, mit echten Werten. Und man spielt, glaube ich, lieber auf einem Ascheplatz, als sich irgendwie von Red Bull kaufen zu lassen. Zumindest glaube ich, dass das immer noch viele so sehen.
Ja, nee, lieber Dior.
Teilweise sehen wir es noch so.
Ja, man muss sich auch differenziert nicht betrachten, aber ja, genau, ich bin ja auch froh darüber, dass der Waldhof jetzt auch immer höher kommt. Und das heißt ja auch der Wiederaufstieg eines Traditionsvereins, ne, der im Subtitel. Und von daher, mich hat es schon total gereizt, diese Emotionen in sowas rauszuholen. Und deswegen habe ich ziemlich neutral begonnen und habe einfach wirklich aus dokumentarischer Sicht begonnen und dachte mir, da steckt eine coole Story drin. Und stell dir mal vor, die steigen auf, dachte ich mir. Das ist ja mal eine tolle Geschichte, auch für die Fans. Hab dann relativ schnell den SWR mit ins Boot geholt, aber nur insoweit, dass er als Kooperationspartner diente, was die Spiellizenzen, die Spielbildrechte angeht.
Okay.
Genau. Genau, so kam es. Und heute sitze ich wirklich, vielleicht um das mal vorwegzunehmen, als echt großer, leidenschaftlicher Fan hier. Also zumindest liebe ich den Verein total. Aber das musste entstehen. Das war ich nicht.
Wie kann man sich denn so deine Arbeit vorstellen? Also du bist dann bei manchen Trainings dabei gewesen. Du bist dann bei den Spielen bei allen oder nur so ein paar ausgewählten. Also wie kann ich mir sozusagen konkret die Arbeit von dir vorstellen?
Also es war ja so, dass ich glaube, nur noch ein oder zwei Spiele waren, bevor dann die Aufstiegsspiele
gegen Meppen
gestartet haben. Da bin ich ja rein. Das heißt, es ging ziemlich schnell flott los. Und ich meine, es waren 3 oder 4 Wochen vor den Spielen. Mhm. Da habe ich dann zum Beispiel den Kartenvorverkauf gefilmt. Mhm. Club einmal im Alsenweg, dann den öffentlichen direkt am Stadion, wo dann Fans kampiert haben. Ja, wirklich stundenlang vorher. Dann hast du da irgendwie den Gymnasiumlehrer neben einem Barkeeper und die warten beide irgendwie 4 Stunden, bis sie die Karten bekommen. Und es ist halt, so hat es angefangen und ab dem Moment habe ich auch gemerkt, okay, hier steckt echt nicht nur eine Story drin, sondern das ist einfach ein geiler Verein und das ist einfach eine geile Stadt und ich habe Bock auf das, was hier passiert.
Ja. Okay, und danach, sozusagen, also du hast dann so einzelne Momente aufgenommen und wie hast du zum Beispiel so die Spiele, also klar, ein Aufstiegsspiel, ich glaube, das nimmt man auf jeden Fall mit der Kulisse. Wie war das dann zum Beispiel nach den Aufstiegsspielen, also in dieser, ich nenne es mal Uerdingen-Saison sozusagen, kamst du dann, für welche Spiele kamst du denn oder wie hast du die Spiele ausgewählt?
Ja, eben schon, weil ich ja dann auch relativ bald auch umgezogen bin, ne? Also ich wohne jetzt seit fast 2 Jahren oben.
Vorher hast du 6 Jahre in Mannheim gewohnt, ne?
Ja, genau. Mit kurzer Unterbrechung, aber genau. Ja. Und ja, es waren immer die Highlights natürlich. Ne? Man hat immer schon, ich habe immer schon so geguckt, dass ich die ganze Story sehe. Und deswegen hat es keinen Sinn gemacht, da jetzt runterzufliegen für irgendein Spiel gegen was weiß ich was, wo. Ja. Und habe einfach den Verein weiter beobachtet und habe mir so die Highlights rausgesucht, bin dann auch wieder runtergekommen, um mir dementsprechend einfach dann die einzelnen Spiele anzuschauen. Auch
Highlights, Entschuldigung, heißt so Offenbach, Saarbrücken, sind das so die Highlights oder?
Ja, du wirst in der Doku nicht viel von den saisonalen Spielen sehen. Eigentlich ist es so, wenn man so will, eine Zusammenfassung der Aufstiegsspiele mit dann eben halt dieses Jahr den Aufstieg, Saisonfinale, wie auch immer. Ja. Und viel drumherum, viel Interview auch einfach. Das hat mich am meisten interessiert. Ja. Was denken die Fans? Ja, was sind das für Menschen hier? Ja.
Der Paul ist ziemlich schnell weitergesprungen. Weil wir jetzt gerade mit Meppen angefangen haben. Durftest du überhaupt in die Kabine rein? Durftest du so nah an die Mannschaft kommen, schon im ersten Teil?
Nee, gar nicht. Also der Gerd hat mir das klar verboten. Er hatte zwar irgendwie den Eindruck, dass wir uns eigentlich sympathisch sind, aber er hat gesagt, das gibt's nicht. Verstehe ich auch ein Stück weit, ne? Man will natürlich so eine gewisse Ablenkung von den Spielern auch irgendwie fernhalten. Aber die Spieler haben mich dann tatsächlich noch vor Meppen sogar in die Kabine gezogen. Also am Alsenweg. Und die hatten Bock. Und ich wusste von Michael Fink, von der Mannschaftsbesprechung, dass die Spieler auch sagten, ja klar, komm, lass machen. Und das hing da tatsächlich am Trainer. Und dann haben die mich so verbotenerweise einfach mal mit reingenommen. Es gibt auch eine coole Aufnahme im Film, wie dann der Köpi mit Wasserkanistern trainiert, ja, zum Beispiel, weil sie da keine Handeln haben. Und was, also da ist natürlich ein bisschen Spaß auch dabei. Yeah. Aber im Endeffekt war das dann ziemlich klar, dass von der Mannschaft aus eigentlich schon eher Interesse da war.
Und dann war ja das Hinspiel, die Gluthitze mit den rote Karte und so
weiter. Ja, ja, zwei roten Karten. Ja.
Zwei rote Karten und dann ein Rückspiel und da haben wir dann im Elfmeterschießen, haben es ja verbockt. Wie hast du das, warst du da auf dem Platz da, warst du in der Mannschaft dran, wie hast du es mitgekriegt? Sieht man da was im Film drüber?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also die beiden Spiele, die haben, ich glaube, ich habe allein pro Spiel 1 Terabyte, wer sich ein bisschen mit Filmmaterial auskennt, Material, da ist wirklich alles abgefilmt. Auch in Kooperation mit SWR und dann NDR, ne, weil die haben ja dann auch oben ausgestrahlt in Meppen. Man sieht im Film beim letzten verschossenen Elfmeter, wie ich, also wenn man genau hinguckt, sieht man meine Emotionen, weil die Kamera geht runter. Und ich glaube, ja, so der klassische Kameramann hält einfach drauf und bleibt irgendwie da und zieht Schärfe und wie auch immer. Ich war einfach nur todtraurig. Das war innerhalb von 4 Wochen passiert. Und dann habe ich gemerkt, oh scheiße, ich muss ja eigentlich dranbleiben und muss ja weiter draufhalten. Und das ist eine legendäre Szene geworden, weil du siehst halt wirklich, wie für Meppen halt die ganze Mannschaft da auf den Elfmeterpunkt zurennt. Und einer mit einem gebrochenen Bein oder was das war, der ist wirklich, ja, 40 Meter auf einem Bein dahin gehüpft, ja, und hüpft dann so in die Traube rein. Und das war für mich persönlich auch ein sehr emotionaler Moment, weil ich das einfach eher als Fan dann schon fast betrachtet habe, als jetzt als Filmer irgendwie. Ne?
Also wenn ihr euch wundert, dass es hier dauernd bollert und so, das ist irgendwie der Soundtrack in der Feuerwache.
Einer Heavy also Metal.
Ich habe heute noch nichts gegessen, mein Magen knurrt ein bisschen.
Okay, machen wir weiter chronologisch. Dein Appetizer, der Trailer, der da so unterwegs ist, ist eben schon ein bisschen schade, dass wir über einen Film reden, den wir noch nicht gesehen haben. Wir schauen uns auch an am Freitag. Weil da sieht man ja dann, ist das dann der Teil, wo der Einpeitscher, der Dennis, im Alzenweg steht und das Publikum anfeuert? Oder
also an dem Tag, wo der Dennis das macht, war ich in der Kabine zumindest. Das war, okay, das war das Abschlusstraining vor dem Hinspiel gegen Meppen in Mannheim. Mhm,
okay.
Genau. Ja, ich habe mich dann vorher kurz auch mit dem Dennis unterhalten. Der hat mir dann tatsächlich also sehr freundlich klar gemacht, dass er nicht vor der Kamera was sagen wird, weil es ja auch irgendwie, habe ich dann verstanden, wohl so eine Art, ja, machen die halt nicht, ne? Mhm. Dann, dementsprechend habe ich dann aber halt natürlich draufgehalten, als er die Rede gehalten hat und
das wie war ganz geil. Ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen hatte. Wie war das denn, wie wurde denn, dass du sozusagen da drauf gehalten hast, also jetzt nicht die spezielle Szene, sondern generell von den organisierten Fans wahrgenommen oder aufgenommen, besser gesagt. Gab es da Probleme oder wie ist es vonstatten gegangen?
Also ich habe mich, weil ich es wusste, da schon dementsprechend auch dezent verhalten und habe natürlich geguckt, dass ich jetzt nicht irgendwie close auf irgendeinen Ultra oder sowas halte, ja, weil das finde ich auch einfach respektlos, sowas. Genauso habe ich auch eigentlich nicht wirklich auf weinende Spieler gehalten. Man sieht Tränen, aber ich bin nicht so ein Fan von diesem Hochhalten von solchen Emotionen, weil ich weiß nicht, ob ich mich damit wohlfühlen würde. Ja. Deswegen habe ich da auch bei den Fans drauf geachtet, dass da eine gewisse Diskretion einfach ist. Aber ja, es gab dann zum Beispiel beim Uerdingen-Spiel, gab es dann eine Reaktion von einem Ultra, vermutlich, also halt irgendeinen Fan von Waldhof. Der kam dann zu mir und hat mich erstmal ziemlich lautstark darauf hingewiesen, dass ich auf keinen Fall hier filmen soll. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache eine Doku über euch. Und der hatte zu dem Zeitpunkt, der SWR hatte schon die ersten 18 Minuten, die ich gegen Meppen gefilmt und geschnitten habe. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der war mal für 3 Monate in der Mediathek beim SWR. Nee. Dann wurde er runtergenommen, weil wir wussten, es gibt noch eine längere Story. Ja. Und der hat ihn gesehen und sagte, ach, hast du den Film gemacht? Dann sag ich, ja, genau. Sagt er, ja gut, ist okay, dann bleib hier, aber pass auf, dass du die Gesichter nicht so groß filmst. Und das fand ich persönlich ziemlich witzig. Das gleiche ist auch meinem zweiten Kameramann passiert. Also dann sagte, für was er filmt, kam ein anderer, hat gemeint, ja, dann ist in Ordnung. Also offensichtlich haben es wohl ein paar Fans gesehen und fanden es dann irgendwie ja doch recht pro Waldhof. So war mein Eindruck.
Ja, ich glaube, dass wenn man mit den Fans redet, ist das immer ganz von Vorteil in welcher Position man auch immer im Verein ist. Wie war das denn mit den Persönlichkeitsrechten? Gab es da irgendwie, musstest du da Zustimmung einholen oder ist es einfach okay, die Leute sehen, das ist für Waldhof, wie sieht das aus?
Ja, darauf habe ich nicht geachtet.
Also
ja, ich habe mal irgendwann gehört und ich weiß auch nicht, ob das so juristisch korrekt ist, dass ab 5 Personen, glaube ich.
Nein.
Das stimmt gar nicht?
Nein.
Siehst du? Ja, dann habe ich das jetzt hier nicht gesagt. Das ist niemals passiert. Nein, also das war mir dann tatsächlich ziemlich gleich in dem Fall. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ja darauf geachtet, dass ich da niemanden unvorteilhaft filme oder sowas.
Ja. Okay.
Okay, wie ging es dann weiter nach Meppen, Uerdingen ging es wieder los, hast du dran geglaubt, hast du dann auch da weiter gefilmt, also immer wieder genauso punktuell, wie du es gerade eben auch erzählt hast?
Ja, ich bin immer dran geblieben, auf jeden Fall.
So, und dann kommen wir zu Uerdingen und wie ging das dann in deinen Augen für dich aus?
Ja, war natürlich...
Erstmal reden wir vom Hinspiel, das war eigentlich viel netter, fand ich mal. Warst du da dort?
Ja, klar. Ich war auch im Hotel mit den Jungs und bin da auch mit dem Bus dann rübergefahren.
Und die waren voller Zuversicht, dass es diesmal im dritten Anlauf klappen wird.
Das hatte ich aber jedes Mal das Gefühl.
Ja, also wir auch.
Ja, ich hatte irgendwann so das Gefühl, die sollten vielleicht mal nicht mehr zuversichtlich sein. Vielleicht klappt es dann. Also ich habe bei den Jungs und überhaupt dem ganzen Staff irgendwie das Gefühl gehabt, die sind alle sowas von siegesicher. Ich war es auch. Ja? Und wenn man die Fans gefragt hat, dann waren sie es eigentlich auch alle. Also das Hinspiel war... relativ unspektakulär für mich. Ja, war ja 1-0 für Uerdingen.
Ja, leider, sehr unglücklich.
Genau. Und was ich beeindruckend fand, war, dass die Waldhof-Fans wirklich also im Stadion zumindest, um mindestens 10-mal lauter waren als der Rest. Also das war einfach geil, diese blaue Wand da irgendwie. Darf man das hier sagen? Blaue Wand, ja.
So.
Blau-schwarz, schwarz-blau, wie auch immer.
Blaue Wand ist okay, ja.
Und das ist halt crazy, da kriegst du einfach Gänsehaut, ja. Und merkst, das sind echte Fußballfans einfach. Und das war vor Ort auf jeden Fall so für mich eins der bedeutendsten Erlebnisse. Es gab eine Spielverzögerung. Das war ein bisschen doof für die Jungs. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber...
Beim Hinspiel?
In Uerdingen, genau. Also in Duisburg war es ja, aber da hat dann die Polizei gemeint, das ist irgendwie noch zu viel Run aufs Stadion und die müssen nochmal 20 Minuten oder was. Und die waren aber schon warm gemacht und wieder in der Kabine. Aber das fand ich ziemlich professionell, wie die Jungs damit umgegangen sind. Dann haben die gesagt, okay, auf, nochmal raus und nochmal das Gleiche einfach. Nochmal warm machen, ja. Und da dachte ich echt wieder, hey, wow, cool. Vierte Liga und einfach top professionell.
Okay, dann machst du beim Rückspiel wahrscheinlich auch bei uns im Stadion?
Auf jeden Fall.
Okay, wie hast du das dann alles auch aufgenommen? Großaufnahme, jeden einzelnen Böller, Werfer und so weiter?
Genau, mit Name eingeblendet und so. Nee, also es ist tatsächlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe da so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust gerade dann auch im zweiten Jahr schon gehabt, ja. Dass mich das einfach total angekotzt hat, wenn ich das so sagen darf. Also ich fand es einfach furchtbar, was da passiert ist. Ich kann natürlich Frustration vollkommen verstehen, ja, aber dass man dann das so eskalieren lässt, finde ich aus meiner Sicht persönlich schon ziemlich heftig. Ich habe da Kinder gesehen, die geweint haben, die richtig Angst hatten. Ja, es ist einfach ein Ding, was nicht geht. Was ich aber auch getan habe, und es ist auch in der Doku klar zu sehen, und was ich finde, was in den meisten Medien nicht klar berichtet wurde, Uerdingen hat sogar angefangen. Die ersten Pyro kam aus Uerdingen. Ich habe im Film Aufnahmen drauf, wie ein Uerdingen-Fan einen Mannheimer zusammenschlägt. Also ja, richtig. Und das ist, so hat es halt angefangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Return war von Mannheim oder weil sie halt frustriert waren, weil sie gemerkt haben, ich glaube, hier ist nichts mehr zu holen. Ich stecke nicht in diesen Köpfen drin, die das ausgelöst haben. Was ich gesehen habe, ist, es waren nicht viele. Es muss irgendwie so 20, 30 Leute gewesen sein.
Ja. Das war so bitter. Das ist
es ist eine Rakete knapp an meinem Kopf vorbeigeflogen. Ja, das, sowas hatte ich auch noch nie zuvor erlebt. Ja, ich glaube, es passt einfach wieder zum Namen der Doku. Waldhof Wahnsinn. Da war alles dabei, von Höhen und Tiefen. Das Katastrophale dann, wie gesagt, in dem Spiel. Ich hatte keine Angst, aber ich war doch ziemlich angepisst.
Wo standest du eigentlich ganz genau bei dem Spiel?
Ich war meistens in den Spielen eigentlich direkt neben der Trainerbank immer.
Ja. Ah, ja,
da wurde ich auch vom DFB immer hinkoordiniert. Bin dann aber natürlich bei dem Chaos-Spiel auch, weil einfach alles Chaos war, auch mal woanders hin. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen aus Respekt vor diesen Böllern natürlich nicht an die Ostkurve gegangen.
Ja.
Okay, und dann, wie ging es weiter? Hast gedacht, ey, scheiß Verein, jetzt habe ich aber echt keinen Bock mehr. Und so
gar nicht.
Schon wieder nicht und so.
Ich kann das... Wie
geht der Film dann weiter? Geht es dann weiter bei dem Film?
Ja klar, also wir zeigen natürlich das Happy End, ist ja logisch. Okay. Ein Jahr später...
Dann ist gut.
Nee, also gegen den Verein gar nicht. Ich hatte so ein bisschen Mitleid. Was heißt ein bisschen? Ich habe mir gedacht, was für ein Scheiße-Magnet. Also, darf man das sagen?
Oh ja, das denken wir selber auch oft.
Nein, also, gedacht, das, also ich war einfach frustriert und dachte mir, so, du bist schon am Boden und dann kriegst du noch in die Eier getreten und das ist halt echt scheiße. Und ich finde es immer wichtig, dass man so eine Situation, wenn man keine Ahnung hat, vielleicht gar nicht erst bewertet, aber wenn, dann doch bitte differenziert. Ich habe zum Beispiel auch Fans gesehen, wenn ich von drüben rüber gefilmt habe, die gar keine Waldhof-Fans waren, sondern andere Trikots anhatten von anderen Vereinen, die muss ich jetzt nicht nennen, aber die da richtig abgezündet haben, ja. Und dann denke ich mir, das brauchen wir nicht drüber reden, das sind keine Fans, die sowas machen, ja. Für mich sind das tatsächlich einfach Chaoten. Ich hoffe,
das habe ich nicht kapiert. Wo hast du die gesehen? In der Ost?
Ja. Doch, also da waren Braunschweig-Trikots zu sehen, da waren Frankfurt so von denen auch vermummt und so, das kann man ja auch sagen, ne, warum nicht. Und da hatte ich halt schon so den Eindruck, da gehst du, glaube ich, jetzt nicht unbedingt dann als Fan hin, um zu sehen, wie dein Verein aufsteigt, sondern ich glaube, da willst du einfach Rabatz machen. Darf man das so sagen oder muss ich mir jetzt Sorgen um...
Nein, alles gut, sehen wir ähnlich.
Ja, wir sehen es ähnlich, wobei, ehrlich gesagt, das ist unsere Kurve und da haben wir dann auch schon dafür zu sorgen, dass das nicht passiert und dass es auch nicht mehr so passiert. Und die Ultras Mannheim haben ja die Verantwortung dafür übernommen, obwohl sie aus meiner Sicht nicht wirklich dafür verantwortlich waren. Aber wenn man natürlich maßgeblich die Kurve führt, dann sollte man es auch im Griff haben. Aber ich würde sagen, ey, lassen wir das jetzt mit dem Uerdingen-Dingsbums.
Schlimm genug. Okay. Aber es ist natürlich in der Doku.
Scheiße, was irgendwie ist ein gutes Wort. Also das ist so, gilt für uns nicht mehr, aber früher war es auf alle Fälle zutreffend. Ja. Und dann erzählen wir uns noch das Happy End ein bisschen was, das ist nämlich viel schöner dann. Ne? Ja. Hast du nochmal dran geglaubt, dass es dann, okay, es war abzusehen,
die
Saison lief super und so. Und es gab ja mal keine Relegation, das war ja für uns ganz wichtig, sonst wäre es wahrscheinlich wieder ausgegangen wie immer.
Ja, also vielleicht mal das Ende vorweg. Es war ja irgendwie so ein schleichendes... ich würde es fast schon Orgasmus sagen, darf man das sagen?
Ja,
das
Radio. Ja.
Also, es war so endlich mal länger als 3 Sekunden. Ja,
ja, nein, es war tatsächlich irgendwie, es war ja klar, du bist 20 Punkte vor Saarbrücken am 32. Spieltag, ja. Du weißt, dir reicht ein Punkt, ja. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn du 2 Aufstiegsspiele hast und nachher einfach diese ganze Aufregung drin ist. Und so war ja auch meine Wahrnehmung nachher. Es war ja schon wunderschön, dann auch die ganzen Leute auf dem Platz zu sehen, ja. Und so in die Stadt, wie sie da einfach auch schon in eine Art Ekstase verwandelt wurde, keine Frage. Aber das war meine Wahrnehmung. Das habe ich auch in den Film eingearbeitet. Für mich war wichtig, meine Wahrnehmung als Geschichtenerzähler auch so reinzubringen, weil ich brauche hier niemanden zu verarschen. Ich brauche da nicht hinzuschreiben, oh, schaffen Sie es jetzt gegen Worms? Das wusste ja jeder, das weiß ja jeder. Ne? Ja. Und deswegen ist es natürlich dementsprechend auch so dargestellt. Ja, klar habe ich natürlich die wichtigsten Spiele da auch nochmal mit dokumentiert, aber davon hat es dann auch keins mehr in die Doku geschafft, sondern es war wirklich das Spiel gegen Worms. Und das dementsprechend einfach emotional der Emotion entsprechend dargestellt. Ja.
Kurz mal einhaken. Eigentlich sind wir ja nicht in Worms oder gegen Worms aufgestiegen, sondern schon in Offenbach. Das will ich hier an der Stelle mal anmerken. Warst du da auch dabei?
Gegen Offenbach leider nicht, da konnte ich nicht. Also streng genommen wegen den 3 Punkten meinst du, ne?
Theoretisch musste das Spiel gegen Worms nur angepfiffen werden. Aber für uns Fans, denke ich mal, alle war Offenbach der ausschlaggebende Punkt, weil da wussten wir alle, dadurch, dass Saarbrücken noch verloren hat.
Ja, das war ja so ein bisschen, genau, das meinte ich ja auch mit diesem verzögerten Gefühl. Man weiß, ist man jetzt schon aufgestiegen oder nicht. Zwischenzeitlich dachte ich schon, der DFB macht das absichtlich, dass er dann irgendwann nachts oder so die Punkte freigibt, wo keiner es mehr mitbekommt oder so. Ich habe das ja mitbekommen dann auch im Stadion. Also der Markus Komp ist ja dann, hat er ja mit seinem Anwalt, das sieht man in der Doku auch, ein Dokument vorbereitet, ein Fax, worin es war ein Beschluss, dass der DFB die 3 Punkte jetzt unmittelbar rausrücken muss. Und bei Nichtbeachtung wäre das DFB-Präsidium ins Gefängnis gegangen für bis zu 6 Monate und 100.000 Euro Strafe. Das hat das ordentliche Gericht veranlasst. Und der Markus hat es so gemacht, dass wenn es gegen Worms nicht geklappt hätte, dann wäre das Fax eben dementsprechend rausgegangen. Und hätte dann den Fans mitgeteilt, ja, wir sind jetzt trotzdem aufgestiegen. Und das fand ich irgendwie dann noch so ein bisschen witzig, so, weil das mit dem DFB ja auch teilweise echt ein Kasperle-Theater war.
Das kann man so sehen, ja.
Betrug.
Okay, du sprichst jetzt ganz, du warst ja jetzt sehr, sehr nah dran, über 2,5 Jahre, wie du gesagt hast. Wie ist denn jetzt heutzutage dein Kontakt zu den Leuten? Das haben sich ja vielleicht Freundschaften oder was auch immer, engere, ja wie auch immer, Verbindungen aufgebaut. Mit wem hast du denn immer noch Kontakt?
Ja, aus der Mannschaft ist der Marcel Segert echt ein richtig guter Freund geworden. Also wir schreiben regelmäßig, wenn cool. Ich in Mannheim bin, gehen wir essen. Ich habe mit Domenico, mit dem Pressesprecher, noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich bin eigentlich mit allen ganz gut, aber so die beiden sind, würde ich sagen, so am tightesten. Mhm. Und der Rest der Mannschaft, da gab es ja auch viele Serientote über die Jahre. Ne? Deswegen hat man nicht alles aufrechterhalten. Und ein paar Rückkehrer und so weiter, oder einer zumindest, der Marcel. Da war einfach immer so, hatte ich so das Gefühl, es war einfach eine gute Stimmung und es war ein gutes gegenseitiges Miteinander. Also, genau. Aber Marcel Cello ist auf jeden Fall ein guter Freund geworden. Genau.
Du hast ja auch die Zeit mitgekriegt mit dem DFB. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Wie war denn dein persönlicher Eindruck als nur so halb Involvierter? Zum einen mal, dass Uerdingen das Geld zu spät eingezahlt hat und trotzdem durchkommen konnte. Zum anderen, genau. Dass diese jämmerliche Aktion, dass da zum ersten Mal Punktabzug für das Vergehen auf den Rängen ausgesprochen werden sollte, dass sich dann wirklich erbärmlichst über die ganze Saison hingezogen hat, ja heute ja auch noch nicht abschließend geklärt ist. Hast du das vielleicht ein bisschen mitgekriegt von außerhalb unserer eigenen Suppe, wie das da ankommt in Fußball-Deutschland?
Ja, also sogar ziemlich nah, ne? Weil ich ja auch natürlich den Markus auch da in der Thematik begleitet habe, ja. Und für mich war klar, für mich hat sich die Frage gestellt, wie zeige ich das Ganze? Das ist ja sowas von, wie ich es gerade gesagt habe, ein Kasperle-Theater eigentlich, ne? Also, und dann auch, das hatte schon so ein bisschen für mich persönlich, ich sag das mal ganz offen einfach, in der Doku habe ich es ein bisschen dezenter formuliert, aber für mich ist das einfach eine Absprache gewesen im Endeffekt. Und das macht man nicht, ja. Ausschlussfristen sind einzuhalten. Ich glaube, jeder kennt dieses Beispiel mit dem Fax, das eine Minute zu spät ankam. Und ich sag mal so, wenn die Hausbank des KfC Uerdingen-Präsidents oder Chefs dieses Herren, der Sponsor der DFB ist, einer der Hauptsponsoren, dann brauche ich, glaube ich, den Satz nicht zu vollenden. Was man da vielleicht sich so ein bisschen mit irgendwie reindenken kann. Ich muss dazu sagen, das ist mein persönlicher... meine persönliche Sicht als Florian, ich kann das in einem Film nicht objektiv so darstellen, weil es meine persönliche Wahrnehmung war, aber ich habe die Faktenlage nicht dazu. Meine Faktenlage ist, es gibt eine juristische Grundsicherung oder jeder muss die gleiche Absicherung haben, jeder Verein, es gibt Regeln für alle und deswegen kann das eigentlich nicht angehen.
Ja, zumal das ja für einen Ponomarev, glaube ich, heißt da ja auch kein Problem sein sollte, eine gewisse Summe auch einen Tag vorher, 24 Stunden ja, vorher absolut, zu überweisen. Genau. Aber gut, das kann man jetzt ja auch nicht mehr rückgängig machen. Vielleicht schafft es ja Uerdingen dieses Jahr auch abzusteigen, dann hätten wir ein doppeltes Happy End. Wir haben
dann mit Effe aber, ne?
Ach, stimmt. Ja, die haben einen Sympathieträger nach dem anderen mittlerweile. Du hast in einem Interview, das wurde jetzt einfach öfters von den Fans gefragt, deswegen wollte ich dich das mal nochmal persönlich fragen. Du hast gesagt, Markus Komp hat die Uerdingen-Krise bravourös bewältigt. Was meinst du denn da genau?
Genau, also im Prinzip ist es das Semikolon zu dem eben Gesagten. Also mein Eindruck war, und das muss ich auch nochmal betonen, ich habe es aus meiner Sicht so wahrgenommen, da seid ihr alle wahrscheinlich und die Fans viel näher dran, um das mitzubekommen. Aber mein Eindruck war, dass er durch diese DFB-Thematik juristisch, er ist ja selbst Jurist auch, ja, aber also Wirtschaftsjurist und mit dem Anwalt zusammen und alles in allem da durchgelenkt hat, nach meiner Meinung einer der wichtigsten der letzten Jahre geworden, für mich persönlich, weil ich glaube, was ich mitbekommen habe, wie vernünftig, wie nüchtern, wie strategisch klug er da wirklich in vielen Dingen gehandelt hat, das braucht ein Verein, vor allem wenn man im professionellen Bereich ist. Zu dem anderen, das möchte ich jetzt gleich hinterherjagen, ich habe das ein bisschen mitbekommen am Rand, kann ich nichts sagen, weil also mit dem, dass jetzt einige Fans nicht so erfreut sind über ihn gerade, weil ich es einfach nicht weiß. Ne? Dafür bin ich zu weit weg. Aber das mit der DFB-Thematik, mit dem Ganzen, wie er sich da eingesetzt hat, ja, das habe ich wirklich aus erster Hand mitbekommen. Das fand ich einfach grandios. Und da war ich wirklich beeindruckt von.
Okay, na gut. Lass wir das so stehen.
Nein, also das kann ich durchaus bestätigen, das sehe ich schon auch so. Aber es gibt halt auch noch eine zweite Seite. Aber ich würde sagen,
die kenne ich nicht,
wir lassen es einfach jetzt so, genau. Wie das so ist.
Ja, da will ich mir auch raushalten. Ja. Also, ne?
wie gesagt. Ich hätte jetzt mal eine ganz andere Frage. Wir haben uns ja damals, wir sind ja zusammen die Graffitis und so weiter abgefahren und da hast du vielleicht eine nette Geschichte erzählt über dein Bild vom SV Waldhof, die ich noch gerne mal nochmal thematisieren würde. Also als du angefangen hast, wie war da dein Bild vom Waldhof und was ist da dann präsentiert worden, was da so die Mannschaft und so anbelangt?
Ja, also mein Bild war natürlich auch das, was in der Öffentlichkeit oft gezeichnet wurde, weil ich einfach selbst bis dahin auch nie bei einem Spiel war und auch eigentlich keinen wirklichen Kontakt zum Verein noch zu den Fans hatte. Irgendwie krasser Verein so, Arbeiterverein, Traditionsverein, aber auch so ein bisschen irgendwie wahrscheinlich eine sehr robuste Mentalität, wenn man das jetzt mal dezent so formulieren möchte, ja. Und als ich dann die Spieler persönlich kennengelernt habe, war ich total beeindruckt über, wie habe ich sie damals gesagt?
Die Buwe,
ja. Das waren einfach so nette Jungs und top professionell und einfach freundlich und was weiß ich, was, ja.
Ja, genau. Buwe, eigentlich Buwe.
Die Buwe, also, genau.
Die Cortes vor allem stehen und so, da denkt man sich, die kicke ich gleich um. Aber die können richtig kicken, ja, das ist schon richtig geil.
Absolut.
Also es fand ich durchaus interessant, dass jemand natürlich, wie geht jemand zu einer Mannschaft des SV Waldhof, was hat er da für ein Bild von den Fans zur Mannschaft und dann hat er die Fans vor Augen und dann sieht er diese jungen Buben, die richtig gut kicken können.
Ja, und eben nicht nur das, sondern du siehst ja dann auch auf den anderen Tribünen, ne, also wo ich dann halt auch, wenn ich mal nicht gefilmt habe oder so saß, echt eine absolute Diversität an Fans. Da sitzt ja der Banker neben dem, was weiß ich, dem Maurer und liegen sich in den Armen. Das finde ich halt auch originell und absolut toll.
Okay. Heute ist dein Bild wie? Professionell, super aufgestellt, wir schaffen es.
Waldhof Wahnsinn ist es für mich nach wie vor. Also es ist ein Verein, der einfach Sprengstoffpotenzial hat, nach wie vor. Ich finde es aber auch gut.
Das hört, ja, kommt gut, gerne.
Nein, ich finde... Sprengstoffpotenzial. Achso, ja gut, vielleicht jetzt nicht, okay, Korrektur, nicht Pyro-Sprengstoffpotenzial. Nein, ich meine, guck mal, die Fanbase, es wäre auch gar nicht so groß, wenn das nicht so ein geiler Verein wäre. Wenn das nicht so viel über die letzten Jahre hinweg, über die letzten Jahrzehnte hinweg, ja, einfach auch dementsprechend emotional geprägt wäre. Ne? Das ist ja klar, du brauchst es ja auch für so einen Verein. Ja? Was ist mein Bild heute vom Waldhof? Also ich glaube, ich habe eher eine Emotion als ein Bild. Ja? Ich habe wirklich eine echte Liebe für den Verein entwickelt und wünsche ihm einfach nur das Beste. So ist mein Eindruck von dem Verein.
Vielen Dank, ja. Und wie würdest du Waldhof-Wahnsinn in 3 oder 4, vielleicht auch 5 Worten erklären?
Das ist eine Frage von einem Fan und der Max stellt sie jetzt gerade.
Ja.
Dann wird es Zeit.
Ja, da muss der Max kurz warten. Also 5, 6 Wörter ist schwierig.
Es darf ruhig mehr sein.
Also für mich ist, wie gesagt, unterm Strich diese Achterbahn, dieses Hoch und Runter, ja, dieses, wenn man auch die Jahre zuvor sich anschaut, der Abstieg, die Insolvenz und alles und dass man jetzt wieder in der dritten Liga spielt, ja, und wo steht man gerade, ja, also man guckt ja sogar irgendwie nach oben, ne, und wer weiß, was da noch passiert. Das alles zusammen ist einfach unglaublich, aber wahr, und das begeistert mich einfach, ja, dass du wirklich unterm Strich ein geiler Verein bist, genau, das ist mein Eindruck.
Okay. Vielen Dank, das hören wir gerne. Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zum Film. Hier waren so ein paar Fragen. Wie sieht denn das aus? Der kommt jetzt, ja, wie gesagt, ins Kino. Weißt du, wo der überall läuft?
Ja, also heute ist ja die Premiere.
Ja.
Genau. Dann läuft er im Kinopolis auf jeden Fall noch 3, 4 Vorstellungen, hatte ich safe im Kopf. Oder 5 auf jeden Fall.
Gibt es da heute Abend irgendwie ein Programm? Also lohnt es sich da hinzugehen, weil man sieht die Mannschaft oder dich und du gibst ein Gespräch?
Ja, wenn du es ja heute Abend ausstrahlst, sitzen wir ja schon alle im Kino. Ne? Von daher ist es schwierig, aber ich sag mal, ja natürlich, also wir haben Lea Wagner vom SWR als Moderatorin da, die wird da durchmoderieren. Es gibt ein paar Interviews mit den mit Scholle und mit, ich glaube, der Gianluca Corte ist der. Mhm. Die beiden sind die einzigen, die alle 4 Jahre mitgemacht haben.
Mhm. Ja.
Ja, genau. Die sind auf der Bühne. Der Markus ist vorne. Ich bin vorne. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau. Aber um deine Frage konkret zu beantworten, ich habe heute noch eine Mail bekommen vom Kinopolis, dass die das erweitern werden. Mhm. Also es wird garantiert im Kinopolis noch einige Vorstellungen mehr geben. Frankenthal hat jetzt sogar die 2. Woche disponiert. Das heißt, er wird nicht nur eine Woche laufen, sondern die 2. auch noch. Das Atlantis zeigt ihnen ja auch jetzt, ich glaube, 3 Vorstellungen. Und dann ist es wie immer bei allen Kinofilmen, wenn genug Leute kommen, dann wird er auch noch länger gezeigt.
Ja, wir gehen auch ins Atlantis, gell? Wann gehen wir? Freitag, oder?
Ja. Ja, Donnerstag und Freitag geht der Doppelpass ins Atlantis. Wer uns da anschließen will, gerne. Okay, ich glaube, Max, du wolltest eine
Frage. Ja. Wird es den Film auch zu kaufen geben? Und wenn ja, wo und wann?
Ja, also natürlich wird der Film nicht nur im Kino laufen, das ist klar. Der wird ganz regulär auch noch verwertet, aber dazu kann ich im Moment leider noch nichts sagen und ich kann vor allem auch keine zeitliche Angabe machen. Das kann auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern. Deswegen würde ich unbedingt empfehlen, sich den jetzt auch nicht nur aus marketingtechnischen Gründen, sondern wirklich, weil ich es echt nicht weiß, ja, auf jeden Fall im Kino anzuschauen. Weil ich habe die Verwertungsrechte nachher auch nicht. Also ich kann dir das gar nicht genau beantworten.
Wie hoch, also kann man sich, du bist ja bekannt mit Low-Budget oder auch No-Budget-Filmen, vielleicht können wir da später noch drauf kommen, aber schauen wir mal, Filme, dass du solche Filme drehst, wie hoch sind denn die Produktionskosten von so einem Film?
Ja, also erstmal singular, weil es war ein Film, den ich ohne Geld gedreht habe, aber das war nicht, weil kein Geld da war, sondern weil wir ein Experiment starten wollten. Ja. Wir wollten zeigen, dass es geht und angeblich hat es funktioniert. Ja. Da ist es, das war natürlich eine Odyssee. Das war natürlich ganz, ganz spannend, sowas mit dem Film Die unsterbliche Partie. Der lief ja dann auch hier in Mannheim im Kino und so.
Und aber der spielt auch in Mannheim?
Der spielt Film? Auch nur, das Mannheim ist der Hauptdarsteller des Films, gar keine Frage. Es geht um die Quadrate und so weiter. Aber
Die unsterbliche Partie heißt der?
Ja, Die unsterbliche Partie. Der wird nächstes Jahr in die Streaming-Anbieter kommen. Mhm. Ganz normal. Und DVD wird es keine geben. Also das Ding war, Waldhof Wahnsinn war von vornherein eigentlich eine No-Budget-Produktion, weil ich einfach auf Risiko gesagt habe mit meiner Frau zusammen, die Produzentin ist, wir machen das jetzt, wir glauben da einfach dran, auch wenn es da keinen gibt, der uns dafür Geld gibt, weil wir einfach so sehr an die Story und nachher auch an den Verein geglaubt haben. Ich könnte dir das vielleicht höchstens gegenrechnen, also wie viel ich gereist bin, wie viele Stunden. Mhm. Ich denke, da bist du mit 100.000 nicht, also weit über 100.000 musst du eigentlich dafür rechnen. Normalerweise, aber gab es natürlich nicht.
Gab es natürlich nicht, aber
trotzdem. Von wem
denn? Aber trotzdem wurde es ja sozusagen ausgegeben. Inwiefern, also und wie wurde der Film dann sozusagen unterstützt? Gibt es da irgendwie Filmförderung?
Nee, also es war tatsächlich so, dass anfangs wirklich alles komplett von uns kam. Wir haben alles auf eigene Kosten gemacht und es gab dann zu einem späteren Zeitpunkt einen geheimen Investor, der uns ein bisschen unterstützt hat, was natürlich ganz toll war, aber das hat dann einfach wirklich nur, sag mal, so ein bisschen abgefedert. Mhm. Das war definitiv keine Gage oder sowas.
Ja.
Genau.
Also das kann man sagen, es gibt sozusagen keinen Gewinn bei diesem Film oder...
Also keinen finanziellen. Das war für mich einen sehr hohen Gewinn in dem ganzen Projekt, aber finanziell war das von vornherein. Es war nie kommerziell angedacht.
Ja, aber das verstehe ich jetzt trotzdem nicht. Also weil du sagst, du hast die Nutzungsrechte, hast du nicht. Aber jetzt wird der Film ja gezeigt und dann wird auch mal wieder verkauft und da verdient ja jemand Geld mit. Da muss ja dann was für dich rausspringen irgendwann.
Ja, also es wird, wie gesagt, es geht natürlich schon in die Richtung, dass so ein bisschen abgefedert wird, ein paar Kosten wieder reinkommen, Reisekosten etc. pp. Aber weißt du, das ist halt ein regionales Projekt. Wir haben den Film jetzt in 3 Kinos. Na, man kann sich das ausrechnen. Das Kino kriegt ja auch Geld dafür, ne? Dann hat man eben entsprechende Kosten, um das Ganze überhaupt bekannt zu machen und so weiter. Ich würde sagen, am Ende ist sowas sicherlich ein schönes Nullsummenspiel und es ging ja auch von vornherein nie ums Geld.
Okay, aber jetzt hast du sozusagen mit der unsterblichen Partie ein No-Budget, mit dem anderen keine Kanaken an Bord, ein Low-Budget, mit dem SV Waldhof wieder ein Low-Budget. Film, wie machst du dein Geld?
Ja, also vielleicht hier zur Erklärung, weil ich glaube, das kennt nicht jeder. Keine Kanaken an Bord ist ein Film gegen rechts.
Ich wäre auch noch drauf gekommen, ja.
Das war ein Kurzfilm tatsächlich, den habe ich auch echt nur gemacht als Reaktion auf diese heftige Zeit mit der Flüchtlingskrise, weil da einfach das ganze Land irgendwie durchgedreht ist, hatte ich den Eindruck. Mein Geld verdiene ich damit, dass ich zum Beispiel ein Hollywood-Drehbuch geschrieben habe, das jetzt in Los Angeles auf Vorproduktion wartet. Dafür wurde ich natürlich entsprechend, könnt ihr euch vorstellen, auch ganz gut bezahlt. Mhm. Wir haben in ein Dreiviertel Jahren ein Western, das eine hohe siebenstellige Summe hat als Budget. Mhm. Wir machen ab und zu ganz, ganz selten noch ein bisschen Werbung, aber das auch wirklich nur noch so.
Kennt man da eine Werbung?
Wir haben für die Allianz was gemacht, SOS Kinderdorf, mit Gregor Gysi haben wir viel gearbeitet, so Kampagnen mit SOS, aber nicht für ihn, sondern mit für SOS Kinderdorf. Südzucker hier in Mannheim, Roche war dabei. Ja. Das waren aber noch so die Zeiten von Werbefilmproduktion. Da sind wir eigentlich weg. Also es gibt ganz, ganz wenig nochmal hier und da einen kleinen Film, den wir machen.
Also ist es so ein bisschen querfinanziert praktisch. Du hast ein paar Sachen, wie jetzt diese Hollywood-Produktion, und dafür kannst du so auch so ein paar Herzensprojekte wie jetzt Waldhof Wahnsinn.
Ja, wobei Hollywood so kam ja erst später. Ne? Also genau, die Geschichte, die kam ja, nachdem ich schon mit dem Waldhof angefangen habe.
Ja. Ja. Wie kam es dazu? Das interessiert mich.
Mit Hollywood?
Ja, wer hat angerufen und gesagt, hey,
Florian. Also dazu habe ich alleine 5 NDAs unterschrieben, also Geheimhaltungsvereinbarungen. Da darf ich echt gar nichts dazu sagen.
Hey, außer das kaum hört hier.
Hört ja keiner zu, genau. ganz vorsichtig.
Ja, wie stellt man sich das vor? Ey, da, keine Ahnung, Schleswig-Holstein im Garten, da klingt das Telefon.
Das war noch in Mannheim. Da habe ich noch in Mannheim gewohnt.
Ist klar, Mannheim. Okay. Das Hollywood Deutschlands, ja. Okay, aber du hockst da irgendwo, ich glaube, Herzogenried, ne?
War das noch Herzogenried?
Im Garten, ich weiß nicht.
Thomas-Mann-Straße war das.
Thomas-Mann-Straße, genau, hockst da im Garten rum, spielst mit dem Hund und dann ruft Brad Pitt an, oder wie sieht das aus?
Also das darf ich sagen, er war es nicht. Okay. Nein, also für das Projekt ist wirklich ein riesiger, riesiger Star angedacht. Also ne, den habe ich auch, ich durfte auch rüberfliegen, durfte ihn auch persönlich kennenlernen. Ja, jetzt wissen wir, dass es männlich ist. Ne?
Genau. Okay.
Und das war auch ganz, ganz toll auf jeden Fall. Er ist nicht in dem Film als Produzent tätig.
Aber spielt mit, oder was? Oder?
Ja, ja, natürlich, ja. Hauptrolle,
okay,
dann. Ja. Genau. Ja, aber wie gesagt, also ich kann verraten, es gab eine Ausschreibung dazu, ja. Mhm. Aber nicht öffentlich, und ich wurde eingeladen, ich habe präsentiert, ich habe gewonnen und durfte dann einfach dementsprechend was einschicken und dann ging's los.
Aber du sagst uns dann später schon irgendwann mal, wenn es dein Film ist, dass wir wissen, jetzt gehen wir da rein.
Ja, ich hoffe, dass sie meinen Namen da reinschreiben. Also ich freue mich natürlich über das Geld, was bezahlt wurde, aber es ist natürlich noch schöner, wenn man auch weiß, dass das auch, dass das Kind auch dementsprechend weiter wächst. Ne?
Das war, ist es dann das Sprungbrett für die internationale Karriere, dass man mal den Fuß nach Hollywood reingebracht hat? Oder
also ich mag den Satz ganz gerne, oder ich sage den ganz gerne, mit Drehbuchautoren hält man es wie mit Pilzen. Im Dunkeln halten und mit Scheiße füttern. Und okay, da ist wirklich was dran. Du hast als Drehbuchautor hast du, bist du nicht unbedingt jetzt der, der auf Platz 1 steht, ja, mhm, so. Und dein Werk kann halt total verschnitten werden und verschrieben werden, ja. Das heißt, das Projekt liegt nicht mehr in meiner Hand. Ja, theoretisch kann das komplett auf den Kopf gestellt werden. Es gibt so ein Worst-Case-Szenario, dann steht irgendwie vielleicht Story by, ja. Und das Best Case ist halt Screenplay bei, also Drehbuch von. Mhm. Und das ist wirklich, wie gesagt, nicht in meinen Händen. Da haben die natürlich auch dementsprechend Verträge, die das dann auch so regeln.
Also du schreibst praktisch die Geschichte? Oder, mhm, oder
ne? Ich habe so ein komplettes Drehbuch geschrieben, genau. Also, ja, genau. Also alles mit Dialoge, Story, alles komplett, genau.
Ah, krass.
Ich hatte natürlich auch einen Lektor, ich hatte auch 2 Lektoren. Ja. Aber am Ende darf ich behaupten, dass es dann doch mein Ding war, ja.
Okay, und dann sozusagen, und aus dieser Geschichte macht dann der Regisseur eigentlich, was er will.
Ja, genau, das ist eine
ich drück's jetzt ein bisschen
ein. Ja, das stimmt eigentlich schon so. Das ist eine ziemlich eingespielte Maschinerie, ne? Gerade bei großen Studios gibt es da halt die ganzen Departments, die sich dann um Vorproduktion kümmern. Dann kommt natürlich der Regisseur dazu, der das Ganze kreativ leitet. Dann wird gedreht, ne? Christoph Waltz sagt immer, ein Film wird 3-mal gemacht, der wird geschrieben, gedreht und geschnitten. Und da kann viel passieren, und da passiert auch sehr viel auf dem Weg. Es wurden ja auch schon oft genug Regisseure ausgetauscht, und da steckst du halt nicht drin. Ne? Gerade bei so großen Produktionen, wo es wirklich um richtig, richtig, richtig viel Geld geht. Ja.
Okay. Cool. Ja. Da bist du dann dabei beim Drehen?
Nee.
Oder?
Nee.
Also bist du denn der Scheiße?
Würde mich jetzt überraschen. Keller, oder was? Ich bin der Pilz im Keller, genau.
Okay, ja.
Der Geerntete.
Und man darf auch schon sagen, ist das denn jetzt fix eingetütet? Der wird auf alle Fälle gedreht, oder steht es noch so?
Wie gesagt, das weiß ich nicht. Also es gibt natürlich einen riesengroßen Friedhof, auch in Los Angeles, von nie abgedrehten Drehbüchern. Also es sieht nicht danach aus, ja. Aber wenn es soweit ist, dann lasse ich es euch wissen.
Und wenn der kommt, wann wäre das ungefähr? Ist das so eine Sache, ist das so eine Sache von 2 Jahren oder?
Oh nee, also das kann zwischen 5 bis 7 Jahre dauern. Oh, wow. Es gibt natürlich auch mal, gerade wenn das so etwas gesellschaftsrelevantere Sachen sind, ich mache mal zum Beispiel, wo Trump dann Präsident wurde, da haben sich ziemlich viele Studios beeilt, um entsprechende Filme, wie zum Beispiel Die Verlegerin mit Meryl Streep, zu machen, weil es da ja genau um Pressefreiheit und sowas geht, ja. Wird das dann durchgepeitscht und es geht dann ziemlich schnell, aber es gibt Projekte, die liegen teilweise 10 Jahre. Ne? Und Tarantino zum Beispiel arbeitet immer 7 Jahre an einem Film, weil er dann auch gleichzeitig an mehreren Projekten arbeitet, aber die dann liegen lässt und das weiterentwickelt. Da steckst du einfach nicht drin.
Okay. Und was hast du jetzt eigentlich tatsächlich für eine Ausbildung?
Gar nichts. Ich habe überhaupt nichts gelernt. Also ich habe einen Realschulabschluss. Ja. Und das war's. Ich habe mir tatsächlich alles als Autodidakt einfach selbst angeeignet und einfach Bock drauf gehabt und gesagt, das machen wir. Und Gott sei Dank hat sie
jetzt funktioniert. Wenn du von dir redest, dann redest du immer von dir und deiner Frau.
Meine Frau, genau. Die ist Produzentin und auch Firmeninhaberin bei uns. Und ich bin für den kreativen Bereich verantwortlich. Die Firma heißt Anvis Pictures, das ist ein walisisches Wort, deswegen klingt es auch Anvis mit F, genau, und Y und S. Und wir machen das zusammen. Natürlich machst du große Projekte nicht alleine, sondern da hast du natürlich einen riesen Bunch an Freelancern, Kamera, was weiß ich was. Ne? Die ganzen Departments musst du ja dann aufstellen.
Okay, ich wollte mal jetzt vielleicht noch auf die Filme, die tatsächlich schon existieren, also sozusagen schon abgedreht sind. Mhm. Die zum einen die Unsterbliche Partie, das ist, glaube ich, so ein, was habe ich gelesen, ein mittellanger Spielfilm, sozusagen, ja, irgendwie über eine Stunde so knapp, ne?
Er geht exakt 64 Minuten auf die Sekunde.
Na, dann.
Weil er es musste.
Okay,
alles klar. Also ich habe den Film, der Film ist eigentlich ein Groschenroman. Meine Idee war, deswegen ja auch der Plan, ohne Geld zu arbeiten. Ich habe mich gefragt, wie kann man es, falls du das wissen möchtest, ohne Geld sowas machen? Und dann war meine Antwort darauf, es muss einfach von A bis Z durchstilisiert sein. Es muss einfach passen. Also war klar, wir drehen in Schwarz-Weiß, weil wir uns keine große Ari für 120.000 Euro leisten konnten. Okay. Also haben wir auf einer kleineren Kamera gedreht und haben gesagt, wir gehen auf Schwarz-Weiß, haben trotzdem eine Kinoqualität, ja. Und für mich ist immer so wichtig, dass das Ganze drumherum stimmt. Und habe ich mir gedacht, was ist denn so für ein Format, was liegt denn für ein Format rum, was recht günstig ist, aber trotzdem irgendwie cool sein kann. Und da musste ich in diese alten Cherry Cotton Groschenromane denken, die meine Mutter immer in Spanien im Urlaub dabei hatte, diese Sherlock Holmes Groschenromane. Ja. Die haben in der Regel immer 64 Seiten, mal plus minus eins, zwei. Dann habe ich gesagt, okay, guck mal, das ist schon mal limitiert von der Zeit, also drehe ich 64 Minuten. Dann kam dazu, dass Mannheim ja quasi wie so ein Schachbrett von oben aussieht. Ja. Und ein Schachbrett hat 64 Felder. Ah, und wenn man 8 Töne, 8 Oktaven nimmt, hat man 64 Töne. Das ist alles im Film eingearbeitet. Also ich habe mich ganz stark immer wieder diesen Stilistiken gewidmet und habe mir dann gesagt, ich bleibe dem treu, ziehe das durch. Wir haben natürlich dann auch das Glück gehabt, dass wir zum Beispiel Curse, den Rapper Curse,
ich habe schon gelesen,
als Bösewicht dann am Telefon hatten.
Mr. Und so. A oder so, gell?
Er nannte sich selbst nur A.
Okay, alles klar.
Das wiederum ist eine Schachmetapher.
Ja. Genau. Ja, genau, das wollte ich, aber genau, auf die Schaff-Metapher komme ich gleich. Jetzt aber trotzdem, no budget, ich meine, 64 Minuten, es gibt Schauspieler und so weiter und trotzdem soll das Ganze nichts kosten. Ich habe irgendwie gelesen, alles basiert auf Tauschgeschäften und Rückstellungen. Mhm. Was heißt das?
Das ist das, was das Finanzamt immer nicht gerne hört, ne?
Okay.
Nein, also das hat, glaube ich, der Mannheimer Morgen geschrieben, genau.
Yeah.
Daraufhin hat mir mein Kameramann noch gesagt, finde deine komische Formulierung, habe ich ja auch so nie gesagt, aber tatsächlich hat er mir gesagt, mir ging es nie ums Geld, ich hatte Bock auf das Projekt, ja. Ich fand die Vision spannend und ich fand es toll und ich habe die Zeit geliebt, da hat er mir gesagt, und so ging es, glaube ich, vielen, würde fast behaupten, allen, die da mitgewirkt haben. Und deswegen war auch das damals wirklich eher ein Experiment, und keine Einnahmequelle in dem Sinne, ja. Dass der Film jetzt natürlich nicht bundesweit in den Kinos dementsprechend gelaufen ist oder hier und da die Kasse zum Klingeln gebracht hat, bewirkt natürlich auch weniger Rückstellungen, ja.
Okay.
Ja. Aber wenn der jetzt zum Beispiel dann nächstes Jahr in die Streaming-Anbieter kommt und wird da oft genug gekauft, dann kriegt jeder gleich viel Geld, der dran beteiligt war. Und zwar so lange, bis das, was er eigentlich hätte verlangen würden oder verlangt hätte, quasi abgedeckt ist. Aber an alle gleichzeitig.
Okay.
Das war mir auch ziemlich wichtig, dass auch der Kameraassistent sofort bekommt, so wie auch ich als Regisseur, Produzent und Drehbuchautor.
Ja.
Genau.
Okay. Jetzt mal ganz kurz, Paul, wie lange haben wir eigentlich noch?
Knapp 10 Minuten.
Wollen wir zu dem hier gehen?
Genau, ich würde auch gern zum nächsten. Der Film heißt Keine Kanaken an Bord. Du kannst noch mal ganz kurz, also es ging um diese, im Jahr 2015 ist der, ne? Bei dieser, ja,
Dezember 2015 haben wir ihn gedreht.
Genau,
innerhalb von einem Tag, ne, zwei Tagen. Einen Tag haben wir komplett in einem Reisebus gedreht.
Ja.
Den ganzen Tag. Wir sind, ich glaube, 20 Mal von Frankfurt nach Karlsruhe gefahren. Und der ganze Film spielt eigentlich in einem Bus.
Ja.
Und der Bus steht für unser Land.
Ja.
Und die Menschen in dem Bus für die Menschen in dem Land, die links sitzen, sitzen links.
Ah, okay.
Die, ja, die rechts sitzen, sind eher rechts.
Ja.
Wir haben diese, ich habe versucht, diese verrückte Zeit irgendwie so ein bisschen David Lynch-mäßig darzustellen. Es ist auf jeden Fall sehr Lynch-esk geworden. Kafka-esk, würde, ja, ich auch schon sagen. Ich bin auch ein riesen Kafka-Fan. Und halt ziemlich crazy auch, ne?
Ja, ja,
weil es einfach für mich.
Es ist ja ein Traum, ne? Es ist ja ein.
Oder? Ja, das hast du, genau, das hast du fett gespoilert.
Oh.
Also, nein, das ist, genau. Also, man, es ist, hat schon so was Traumsequenz-ähnliches, mhm, ja. Genau, wir thematisieren so ein bisschen die Presse auch, ja.
Ja.
Stichwort Lügenpresse und, ja, so weiter.
Ja. Also, ja, was mir so aufgefallen ist, wurden ja wirklich tatsächlich solche Phrasen praktisch.
Ach, du hast ihn gesehen.
Ja, ich habe mir angeschaut. Ach, guck, natürlich.
Du warst das.
Ich bin das, genau. Ich kann mal übrigens, also kann ich ja auch das sagen, ne?
Ja, ist, das ist auf YouTube. YouTube. Ja, ja, ach, den haben wir da einfach mal hochgeladen, genau. Das war die Idee.
Genau, das geht, glaube ich, 14 Minuten ungefähr. Okay. Hm. Genau, ist absolut lohnenswert. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Keine Kanaken an Bord heißt der Film. Zwar kam da ja wie so Phrasen, also so dieses, wir schaffen das, oder die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, solche Sachen hast du irgendwie da in die einzelnen Figuren praktisch eingebaut. War das so ein bisschen?
Ja, oder? Genau, im Prinzip war das eigentlich so ein bisschen wie gesagt, für mich war das eine sehr verrückte Zeit, weil, ja, ich einfach nicht mehr ganz verstanden habe, wie man nach unserer Geschichte, was wir als Land erlebt haben,
ja,
einfach mal wieder erlebt, wieder so Legida, Pegida, was weiß ich was,
ja,
ne? Das brauche ich euch ja nicht jetzt hier zu erzählen, das kennt ihr ja alles. Das fand ich ziemlich verrückt, fand es aber auch zu einfach zu sagen, die sind falsch. Ja, ich finde es immer wichtig zu gucken, was ist wirklich los, weil ich finde, es gibt sehr selten richtig oder falsch. Es gibt Dinge, da ist es klar, ja, da ist es einfach schwarz oder weiß, aber in der Thematik ist es extrem schwierig,
ja,
und ich positioniere mich natürlich mit dem Film nachher pro Flüchtling, also ich finde, ja, das Wort auch blöd, aber pro Menschen. Ja.
Ja.
Natürlich gibt es da eben halt auch Idioten, die mitkommen und Scheiße bauen.
Ja.
Und das versuchen wir in dem Film auch klar zu machen, dass eben halt weder die eine noch die andere Seite jetzt die Guten oder die Bösen sind, sondern man muss sich, glaube ich, anschauen, worum geht's wirklich. Und der Kern des Films ist, was ist eigentlich Fremdenfeindlichkeit? Es ist kein Problem mit Hautfarbe. Es ist eigentlich die Angst vor Neuem, vor Unbekannten.
Ja. Ja.
Das kann genauso der neue Junge sein, der in die Schulklasse kommt, den man komisch findet, der irgendwie komische Klamotten hat oder so.
Ja.
Und das kann ein Urdeutscher sein, ja?
Ja.
Und man denkt irgendwie, wer ist das und so, ich fühle mich jetzt irgendwie komisch oder so.
Ja.
Egal was, ja.
Was waren denn, genau, ich wollte auch auf die Szene eingehen, aber die spoilere ich jetzt nicht. Mit den anderen. Nein, und zwar, was waren denn so die Reaktionen auf den Film?
Also es gab Morddrohungen. Ziemlich viel sogar. Also es gab richtige Hater. Geschichten dazu. Wir haben, glaube ich, irgendwie auf Facebook damals, boah, das ist schon wieder gefühlt so lange her, ne? Eine Werbung für diesen Film auch kurzzeitig gemacht für ein paar Euro, gar nicht viel. Ich weiß nicht, was Facebook da verbockt hat, aber irgendwie ist er nur bei den Rechten gelandet. Und dann kam wirklich, also verrecke, du linke Ratte, was weiß ich was, und hast du nicht gesehen, und war nicht schön, war überhaupt nicht schön, die Reaktion. Also es gab natürlich dann auch viele, die gesagt haben, hey, wow, tolle Auseinandersetzung, aber unterm Strich war er wahrscheinlich einigen vielleicht ein bisschen zu intellektuell. Also hatte ich den Eindruck, das war auch das Feedback, viele hätten sich vielleicht eine einfachere Antwort gewünscht, die ich aber nicht geben konnte.
Okay, der René, der übrigens dankenswerterweise die Technik heute übernommen hat, der signalisiert uns, dass wir noch 1:30 haben. Deshalb finde ich es eigentlich sinnvoll. Wir kommen langsam mal zum Ende. Dein Abend heute, wer dich sehen will, geht ins Kinopolis nach Viernheim oder was?
Genau.
Und da gibt es eine nette Party, kann dich kennenlernen und so weiter, viel Bier trinken und so.
Davon gehe ich aus.
Wie das bei Waldhof so läuft.
Ich fahre mit dem Taxi, also
okay.
Lass laufen.
In weißer Voraussicht.
Und wir Waldhöfer, Doppelpassler, wir gehen am
Freitag?
Ja, am Freitag deinen Film anschauen und jubeln da im Kino und lassen da die Sau raus. Und am Sonntag treffen wir uns dann alle im Stadion, um gegen die Eintracht aus Braunschweig zu gewinnen. Oder? Sehe ich das falsch? Nein, ist richtig.
Absolut. 14 Uhr.
Ja, und am Mikro war der Paul, der Max. Yeah. Der Deli war nicht am Mikro, der war in der Technik. Und?
Der Dash.
Mal wieder. Dann danken wir euch vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.